Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Silja Wernicke, für die Einladung. Vielen Dank, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Man weiß ja nie genau, wie viele Leute bei solchen Vorträgen erscheinen, gerade bei solchen Dingen, die vielleicht ein bisschen esoterisch klingen im ersten Moment. Ja? Autonome Waffensysteme, was ist das überhaupt? Ich komme gleich drauf, was ich damit genau meine. Und Kriege, genau gesprochen, bewaffnete Konflikte waren über einen relativ langen Zeitraum davon geprägt, dass die Kriegsparteien oder die Kämpfenden, die Kombattanten, sich relativ nah gegenüberstanden. Man kämpfte direkt gegeneinander. Im Verlauf der Zeit gab es technologische Entwicklungen, die es erlaubten, dann recht schnell die Distanz zu vergrößern. Ja, also denken Sie ganz am Anfang an Pfeil und Bogen, Schießpulver, verbesserte Kanonen, Einführung Flugzeug, Raketen, Lenkwaffen. Und dann gibt es immer eine weitere Verfeinerung der Waffentechnik, die eine Ausschaltung des Gegners über lange Distanzen erlaubt. Drohnen heutiger Provenance bedeuten einen weiteren Wandel in dieser Entwicklung. Die Zahl der Missionen von Drohnen ist heute signifikant und wächst stetig weiter. Werden erstens zu Aufklärungszwecken eingesetzt. Eine kleinere Anzahl von Missionen wird von bewaffneten Drohnen durchgeführt, wie aus Nachrichten bekannt. Die werden allerdings aus großer Entfernung gesteuert, von einer großen Zahl von Ländern eingesetzt. Aber eines ist allen noch gemeinsam, jedenfalls bislang, sie werden von Menschen gesteuert, und zwar direkt von Menschen gesteuert. Der direkte Feuerbefehl wird von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen von Menschen getätigt. Philip Alston, Juraprofessor und Berichterstatter der Vereinten Nationen zu den sogenannten Targeted Killings, hat das als PlayStation-Mentality mal bezeichnet. Ob das richtig ist, das sei dahingestellt. Wenn ich gesagt habe, in den allermeisten Situationen, möchte ich ganz kurz daran erinnern, ich gehe nachher nochmal drauf ein, 1988 wurde ein iranisches Verkehrsflugzeug von einer amerikanischen Fregatte abgeschossen, die schon relativ stark automatisiert war. Und ich gehe nachher nochmal genauer drauf ein, was da passiert ist. Und worum es mir jetzt geht, autonome Waffensysteme, das ist noch ein bisschen in der Zukunft, wahrscheinlich 1 bis 2 Jahrzehnte, aber die derzeitige Entwicklung lässt keinen Zweifel daran, dass wir bald eine größere Autonomie sehen werden. Hier werden dann nicht nur Strecken abgeflogen, sondern auch ohne menschliches Zutun Ziele ausgewählt und dann auch beschossen. Diese Entwicklung war vor nicht allzu langer Zeit noch komplett bestritten worden von Entscheidungsträgern im amerikanischen Militär. 2009 gab es dann den ersten Bericht, der vorsah, das wird tatsächlich geplant. Und nachdem ich Sie jetzt hoffentlich davon überzeugt habe, in den letzten 2 Minuten, dass es nicht irgendwie Terminator-Fragen sind, habe ich dann vor 2 Tagen auch herausgefunden, dass das IKRK, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, es auch mittlerweile auf seine Agenda gesetzt hat. Es sind also nicht irgendwelche merkwürdigen Gedanken von irgendwelchen Professoren von ganz weit weg, sondern das ist tatsächlich in der Entwicklung begriffen. Und diese erhöhte Distanz, welche diese Systeme erlauben, sie kann physischer, aber auch psychischer Natur sein, bringt natürlich eine Reihe von Vorteilen mit sich. Für die Kombattanten auf der einen Seite besteht die Angst, nicht mehr getötet zu werden, und auch das Zögern, einen anderen Menschen umzubringen, wird durch die Distanz verringert. Und für die politischen Entscheidungsträger machen derartige Systeme die Entscheidung ebenfalls einfacher, da es keinen direkten Blutzoll mehr zu entrichten gibt. Aber die Entwicklung hin zu autonomen Waffensystemen ist nicht nur in der Lage, die bisherigen Grundprinzipien auszuhöhlen, so meiner Ansicht, auf welchen das humanitäre Völkerrecht aufgebaut ist, sondern kann ganz grundlegend, glaube ich, auch die Einstellung von Bevölkerungen zu bewaffneten Konflikten ändern. Ganz kurz zur Übersicht. Ich hätte ganz kurz einen geschichtlichen Überblick über autonome Waffensysteme bzw. automatisierte und ferngelenkte Waffensysteme bieten, was Autonomie überhaupt ist und die Gründe für den Einsatz, werde aufs humanitäre Völkerrecht eingehen und dann ethische und politische Erwägungen mit in den Vortrag einfließen lassen. Ganz kurz zum geschichtlichen Überblick. Es gab ganz frühe Entwicklungen Ende des 19. Jahrhunderts. Das ist ein ferngelenktes U-Boot von Nikola Tesla gewesen, das er den amerikanischen und britischen Seestreitkräften vorgeschlagen hat, die es aber auch abgelehnt haben. Ich gehe dann relativ schnell weiter. Im Ersten und Zweiten Weltkrieg gab es ebenfalls Versuche von allen Seiten, teils mit Funk, teilweise mit Radverbindungen, ferngelenkte Waffen herzustellen. Das ist der sogenannte Goliath von der Wehrmacht. Das ist ein Sprengladungskörper, der einfach explodiert wurde, wenn er in der Nähe von dem Ziel sich befand. Das war eine Drahtverbindung. Aber zu Ende des Zweiten Weltkriegs war dann schon klar, jedenfalls einigen Generälen, dass obwohl der gerade vergangene Krieg von Menschen in Flugzeugen durchgeführt worden ist, würden die nächsten Kriege dergestalt verlaufen, dass überhaupt keine Menschen mehr Flugzeuge fliegen würden. Das hat dann eine ganze Weile gedauert. Ende des 20. Jahrhunderts gab es dann den Durchbruch. Und seitdem hat sich das rapide beschleunigt, wie die Zahlen belegen. 2009 wurden von sogenannten Predator- und Reaper-Drohnen 219 Mal Lenkflugkörper abgeschossen. 2008 waren es 283 und 2007 nur 74. Also Sie sehen eine stetig sich erhöhende Zahl. Nach Anhörung im US-Kongress gibt es jederzeit, also wie es nach einer Aussage von Militärangehörigen, zu jeder Zeit über 40 Predator-Drohnen in der Luft. Also jetzt gerade, in 4 Stunden, in 12 Stunden wieder. Und die Anzahl der Flugstunden hat sich zwischen 2006 und 2009 verdreifacht. Mittlerweile sind es knapp 300.000 Stunden pro Jahr. Und das Ganze schlägt sich auf der Ausgabenseite wieder. 2010 hat das Verteidigungsministerium der USA über 5,4 Milliarden Dollar für die Entwicklung, den Kauf und die Verwendung von ferngelenkten Waffensystemen veranschlagt. Die Summe 1990 waren noch 165 Millionen. Ich möchte hier aber nicht ausführlich über unbemannte Waffensysteme sprechen, weil ich aus der Sichtweise des humanitären Völkerrechts deren Verwendung recht unproblematisch finde. Also die ferngelenkten Waffensysteme, Drohnen der heutigen Art, sind recht unproblematisch. Man kann sich, glaube ich, schon mehr Gedanken machen für Szenarien, in denen ein Pilot über eine Reihe von Drohnen wachen soll. Ja, also der nächste Schritt ist nicht Autonomisierung gleich, sondern die Automatisierung, ich gehe gleich drauf ein, in denen der Pilot dann aktiv eingreifen muss, um den Waffeneinsatz zu befehligen. Man sieht dann, dass man dann nur noch einen Schritt von kompletter Autonomie entfernt ist. Und je weiter man sich auf diesem Weg davon entfernt, Menschen aktiv in die Entscheidungswege einzubeziehen, desto problematischer wird das, glaube ich. Und man muss sich dann fragen, gibt es rechtliche Regelungen, die an die Entwicklung angepasst werden müssen? Oder sind die bestehenden Regeln bestehenden Regeln ausreichend? Und was bedeutet die Autonomie? Ein unbemanntes System, welches von einem Angriff aufgrund der Software durchführt, diesen in der Lage versetzt, diesen unabhängig von menschlichen Befehlen auszuführen und dies auch für eine Vielzahl von Situationen tun kann. Das beinhaltet das Aufspüren von Zielen sowie die Entscheidung, mit Waffen ein Ziel anzugreifen, auch die Wahl der Waffen, falls es möglich ist. Und das unterscheidet autonome Waffensysteme nicht nur von den derzeitigen unbemannten Waffensystemen, sondern auch von Waffen, die vorprogrammiert sind. Ganz kurz auch hierzu ein paar Bilder. Das ist ein klassisches ferngelenktes Waffensystem, entweder Predator- oder Reaper-Drohnen, die bewaffnet sind. Das sehen Sie hier. Das ist die nächste Generation. Und in der Entwicklung befindliche Waffensysteme wie hier. Das auf dem Bild jetzt ist gerade eines der Waffensysteme, die über dem Iran angeblich verschwunden sind. Ich weiß nicht, ob Sie die Nachrichten verfolgt haben, aber alle sind noch ferngelenkt. Ja. Das Gleiche gibt es nicht nur in der Luft, sondern auch zu Wasser und auch auf dem Land, wie man so schön sagt. Der nächste Schritt sind dann sozusagen automatisierte Waffen, die werden für eine spezifische Aufgabe programmiert, wie zum Beispiel der Flug über eine bestimmte Strecke oder der Angriff auf ein konkretes bestimmtes Ziel, meistens auch dann kein bewegliches Ziel. Als ein Beispiel kann man sich Cruise Missiles vorstellen, oder auch Wachroboter, die auf ein bestimmtes Verhalten reagieren. Weiteres Beispiel, wohl das Beste derzeit und am ausgereiftesten, sind die sogenannten Phalanx-Waffensysteme, ursprünglich von der US-Marine eingeführt, mittlerweile auch zum Einsatz im Heer gekommen. Eine Waffe, die viel schneller als Menschen reagieren kann, weil sie computergestützt auf sich schnell nähernde Raketen zielen kann. Also die Waffe wird im maritimen Bereich dazu eingesetzt, sozusagen zur Selbstverteidigung. Und da sind Menschen einfach nicht mehr in der Lage, eine schnell herannahende Waffe, Rakete, darauf zu reagieren. Hier jetzt das Beispiel 1988. Ist nicht das Waffensystem zum Einsatz gekommen, sondern ein sogenanntes Aegis-Waffensystem. Damals war ein Flugzeug von Bandar Abbas, einem gemischt zivilen militärischen Stützpunkt im Iran, aufgestiegen, hatte angeblich die gleiche die gleiche Flugbahn wie Militärflugzeuge, ist abgewichen von der zivilen Flugbahn. Das Waffensystem hat gesagt, das ist aber kein Militär, ist ein militärisches Ziel und kein ziviles Ziel. Die Besatzung hätte eingreifen können, hat es aber nicht getan, weil alle Angaben darauf hindeuteten, dass es ein militärisches Ziel war. Und das Ergebnis war nun mal, dass über 200 Menschen umgekommen sind. Also die Möglichkeit einzugreifen wäre gegeben gewesen, aber sobald die Möglichkeit, solange die Informationen so waren, wie sie waren, greifen Menschen, auch darauf gehe ich nachher nochmal ein, sehr selten ins Geschehen ein. Nun, zu autonomen Waffensystemen. Autonomen Waffen tun all dies ohne menschliches Zutun. Sie tun es auf der Basis von einer Software, die selbstständig Entscheidungen treffen kann. Soweit es gesagt werden kann, bestehen derzeit solche Systeme nur als Prototypen. Was es bedeutet, im Englischen sagt man dann eben nicht mehr in the loop, auch nicht mehr on the loop, sondern out of the loop. Ja, man nimmt den Menschen sozusagen komplett raus in der Entscheidung. Und wenn man jetzt glaubt, dass es alles Hirngespinste sind, dann ist das erste Beispiel. Das ist ein Trägersystem. Das Ganze ist auch noch im bewaffneten System zu sehen. Diese konkreten Prototypen werden nicht weiterverfolgt. Es gibt aber andere Prototypen, die mittlerweile relativ weit fortgeschritten sind. Was machen wir jetzt anders? Ja, also anstatt auf ein bestimmtes Ziel programmiert zu sein, suchen die sich den Weg zum Ziel. Also überlegen sie sich die Brücke, die ursprünglich mal irgendwo war, besteht nicht mehr. Das System erkennt, keine Brücke mehr da. Ich muss aber noch zu dem Ziel, was auf der anderen Seite von dem Fluss ist. Ich suche mir einen anderen Weg über den Fluss rüber. Also wenn er jetzt eine andere Brücke sieht oder weiß, dass es eine andere Brücke gibt, dann würde dieses System sozusagen automatisch erkennen, die Brücke besteht nicht mehr, ich fahre woanders hin, ich fliege, fahre zu meinem anderen Ziel auf einen anderen Weg hin. Und das Ganze wird dadurch noch ein bisschen verkompliziert, indem die meisten Waffensysteme, vor allem auch die autonomen, in allen drei Modi agieren können. Sprich in den ferngelenkten, in den automatisierten, aber auch in den autonomen Modi. Warum werden jetzt derartige Waffen eingesetzt? Das ist relativ einfach, möchte ich mich nicht lange damit aufhalten. Sie sehen es hier, Ausweitung der Reichweite militärischer Systeme ist häufig ein Grund auch für die derzeitigen Drohnen. Bis zu 40 Stunden in der Luft zu bleiben, ist ein Vorteil. Ein Mensch kann das nicht leisten. Ganz wichtig, glaube ich, Reduzierung der Opfer auf eigener Seite und Kostenreduzierung. Das sind alles Argumente, die vorgebracht werden. Inwieweit die dann zutreffen, wird sich zeigen. Gerade im Blick auf Kostenreduzierung hat man auch bei Privatmilitärfirmen gesehen, wo man gesagt hat, Kostenreduzierung. Da wäre ich vorsichtig insgesamt. Jetzt zum humanitären Völkerrecht. Neue Technik war für das humanitäre Völkerrecht schon immer eine besondere Herausforderung, weil es ja gerade auf den Schutz von Zivilisten ausgelegt ist. Und wie sozusagen das Töten von Kombattanten auf der einen Seite mit dem Schutz der Zivilbevölkerung in Einklang zu bringen ist und wie dieses Spannungsverhältnis aufzulösen ist, war schon immer eine große Frage. Dieser, was man chivalristischer Ansatz nennen könnte, dass Zivilisten grundsätzlich vom Kampf ausgeschlossen worden sind, der wurde, glaube ich, nie verwirklicht. Ja, und es ist ein schöner Gedanke, das so als Ziel zu haben, aber nie verwirklicht, aber als Rahmen, glaube ich, schon sehr wichtig. Die Frage ist daher, ob technologische Neuerungen im Bereich der Robotik dergestalt sind, dass der bestehende Rechtsrahmen des humanitären Völkerrechts den Ansprüchen eben nicht mehr gerecht ist, wie einige behaupten. Andere wiederum sind der Ansicht, dass bestehende Regeln wohl durchaus in der Lage sind, diese Neuerungen zu absorbieren. Ich sage es gleich dazu, ich zähle zum zweiten Lager. Und an zwei wichtigen Prinzipien des humanitären Völkerrechts möchte ich das darstellen. Erstens dem Verbot des unterschiedslosen Angriffs, Artikel 48 und andere Vorschriften, und das Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Man muss sich jetzt mal vor Augen führen, dass die Bestimmungen für autonome Waffensysteme wie für jede Art der Kriegsführung zahlreich sind. Und diese Bestimmungen verlangen nicht nur eine quantitative Bestimmung, sondern eben auch eine, ob ein Ziel militärischer oder ziviler Natur ist, sondern es muss auch qualitativ überprüft werden, sollte ein Angriff erfolgen, ob auch die Voraussetzungen der Verhältnismäßigkeit vorliegen. Ob also ein Angriff verboten ist, weil er nach Artikel 51 5b erstes Zusatzprotokoll einen Angriff darstellt, bei dem damit zu rechnen ist, dass auch Verluste an Menschenleben unter der Zivilbevölkerung, die Verwundung von Zivilpersonen, die Beschädigung ziviler Objekte oder mehrere derartige Folgen zusammen verursacht werden, die in keinem Verhältnis zum erwarteten konkreten und unmittelbaren militärischen Vorteil stehen. Man kann, glaube ich, ganz gut argumentieren, dass hinsichtlich des Unterscheidungsprinzips das Ganze möglich ist. Computer und Software sind gerade ganz gut dabei, quantitative Analysen durchzuführen. Hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit und qualitativen Analysen, glaube ich, gibt es erhebliche Zweifel. Und das Ganze, wie gesagt, findet sich immer im Spannungsverhältnis zwischen militärischer Notwendigkeit auf der einen Seite und Regeln und Humanität auf der anderen Seite. Zum Unterscheidungsgebot. Militärische und zivile Ziele. Einfach gesprochen geht es nur darum, zwischen zivilen und militärischen Zielen zu unterscheiden. Artikel 48 ist der Grundsatz. Ich werde ihn jetzt nicht vorlesen. Diejenigen, die humanitäres Völkerrecht oder Kriegsvölkerrecht bei Frau Wönnicke hören, kennen die Vorschrift wahrscheinlich oder werden sie kennenlernen, eins von beiden. Und was sich aber in der Praxis, was sich einfach anhört, ist in der Praxis relativ schwierig. Man mag sich vorstellen, dass Ziele nicht nur unter eine Kategorie fallen. Ja, also das klassische Beispiel sind immer Brücken, Kraftwerke, Fernsehsender, alle schon vorgekommen. Sind dann auch manchmal, sind dann meistens keine Ziele, aber dann auch ab und zu wieder Ziele, je nachdem, wie sie eben verwendet werden. Und das Prinzip in Artikel 48, Schonung der Zivilbevölkerung und Schutz der Zivilbevölkerung, wird in nachfolgenden Bestimmungen weiter ausdifferenziert. Angriff auf historische Gebäude, Kunst, Kulturgüter, Kultstätten sind ausgenommen. Dann gibt es noch verschiedene Vorschriften, die eine indirekte Auswirkung auf zivile Ziele verbieten. Spezifisch geht es dann meistens darum, die Existenz oder das Überleben der Zivilbevölkerung zu schützen. Natürlich Umwelt, Anlagen und Einrichtungen, die gefährliche Kräfte enthalten, wie zum Beispiel Dämme. Dann gibt es noch unterschiedslose Angriffe, die verboten sind, bei denen Waffen zum Einsatz kommen, die eine Unterscheidung zwischen zivilen und militärischen Zielen nicht ermöglichen. Ist, glaube ich, relativ einleuchtend. Hier gibt es ein IGH-Gutachten zu Nuklearwaffen. Der hat das auch bestätigt, hat gleichzeitig festgestellt, dass es außerhalb des vertragsrechtlichen Rahmens eben auch einen völkergewohnheitsrechtlichen entsprechende Regeln gibt. Der IGH hat es als intransgressible principle of international customary law beschrieben. Für diejenigen, die sich damit auskennen, man könnte wohl auch sagen, jus cogens, ohne dass das Wort tatsächlich gefallen ist im Zeitpunkt. Es müssen autonome Waffensysteme in der Lage sein, die Art von Unterscheidung, das ZP1 vorsieht, zwischen militärischen und zivilen Zielen durchführen zu können. Ich möchte mal wiederholen, dass dies in der Theorie noch relativ einfach sein mag, aber in der Realität sind derartige Unterscheidungen bedeutend schwieriger. Mithin muss diese Software also Entscheidungen treffen und in der Lage sein, mit Zweifeln einen Angriff abzubrechen, wenn es nicht feststeht, ob es ein militärisches Ziel oder ein ziviles Ziel ist. Weil auch da das Zusatzprotokoll eben vorsieht, dass im Zweifel ein Ziel nicht militärischer Natur ist. Und es gibt eine ganze Reihe von Waffen, bei denen es heute schon der Fall ist. Unterscheidungsmerkmale sind dabei die Form, Abmessung von einem Gegenstand. All dies muss dann vorher einprogrammiert werden, zum Beispiel ein Panzer, ein konkreter Panzer, aber eben auch der, der mit Büschen getarnt ist oder in einer bestimmten Stellung steht, wo eine Tarnung stattfindet. Vieles davon ist schematischer und technischer Natur im Bereich Unterscheidungsprinzip. Eine mechanistische und oft auf konkreten Fakten bestehende Bestimmung. Und selbst wenn man argumentiert, dass ein hohes Maß an Unzuverlässigkeit besteht, so scheint es mir jedoch, dass Fortschritte in jüngerer Zeit derartige Systeme weiter verfeinern werden oder dies zumindest in absehbarer Zeit möglich ist. Man kann sich aber auch andere Situationen vorstellen. Ein Kind trägt eine Spielzeugpistole, das ist ein oft genanntes Beispiel, oder auch ein Messer, was in gewissen Kulturkreisen nicht als solches eingesetzt wird, sondern Schmuck darstellt, und rennen auf Soldaten zu. Ist das jetzt ein militärisches Ziel oder ist es kein militärisches Ziel? Muss Zivilisten aber dann auch von solchen Individuen unterscheiden, die direkt an Kampfhandlungen teilnehmen. Also diese sich wandelnde Struktur, auch da ist wieder eine qualitative Analyse gefragt und weniger eine quantitative. Auch da kann man Bedenken vorbringen, ob Computer und Software das leisten kann. Meine Bewertung hinsichtlich der eher quantitativen Analyse fällt für das Unterscheidungsprinzip daher nicht notwendigerweise negativ auch, auch wenn es eine Reihe von Situationen gibt, die Raum verzweifeln lassen. Das Verhältnismäßigkeitsprinzip. Problematischer ist, glaube ich, das Verhältnismäßigkeitsprinzip, was auch in verschiedenen Bestimmungen des ersten Zusatzprotokolls zum Vorschein tritt. Es verlangt, dass vor jedem Angriff Abstand zu nehmen ist, bei dem damit zu rechnen ist, dass er auch Verluste unter der Zivilbevölkerung, der Verwundung von Zivilpersonen, Beschädigung ziviler Objekte verursacht, die in keinem Verhältnis zum erwarteten, konkreten und unmittelbaren militärischen Vorteil stehen. Kurze Bemerkung, im Englischen steht nichts von Verhältnis. Im Englischen steht nur was von excessive. Und diese Vorschriften sehen den Schutz der Zivilbevölkerung vor, aber ihre Durchsetzung ist aufgrund der Verwendung dieses Begriffes, nicht im Verhältnis bzw. excessive, eben gerade nicht einfacher geworden. Diese Wortwahl war sehr umstritten 1977 im Vorlauf zum ersten Zusatzprotokoll. Und gerade an der Wortwahl sieht man eben dieses Spannungsverhältnis, ich habe es schon ein paar Mal angesprochen, zwischen militärischer Notwendigkeit und den Regeln der Humanität. Insgesamt. Man sieht es auch an einem 2000 erschienenen Bericht der Anklagebehörde des Internationalen Jugoslawien-Gerichtshofs, welcher das Ganze konkret ansprach. One cannot easily assess the value of innocent human lives as opposed to capturing a particular military objective. Und auf der Basis halte ich es für unmöglich, abstrakt eine klare Regel aufzustellen, die a priori schon vorhersagen könnte, was in einer gegebenen Situation zu tun oder auch zu unterlassen ist. Um die Verantwortung der Vorgesetzten zu minimieren, bezieht sich Artikel 57.2, erstes Zusatzprotokoll, darauf, dass Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden müssen, aber verwendet wieder die gleiche Terminologie im Englischen excessive, außer Verhältnis stehen. Daher muss im Einzelfall immer entschieden werden. Und zudem ist unwahrscheinlich, dass wir uns selbst hier im Raum darauf einigen könnten, was verhältnismäßig ist und was nicht. Hier im Raum vielleicht noch. Ja. Letzte Woche war ich in Jerusalem auf einer Veranstaltung des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes. Da war der ehemalige Chefjurist vom israelischen Militär mit dabei. Der saß neben mir auf dem Podium. Und mit dem konnte ich mich garantiert nicht einigen, was denn verhältnismäßig ist in einem bestimmten Bereich. Ich konnte mich schon am obersten Gerichtshof in Israel mit meinen Kollegen nicht einigen. Jetzt stellen Sie sich mal vor, wir müssten a priori in eine Software einprogrammieren, wessen Verhältnismäßigkeit dann überhaupt zur Anwendung kommt. Jetzt kann man damit argumentieren, dass man verschiedene Ebenen der Verhältnismäßigkeit in die Software irgendwie einprogrammiert. Dann ist aber wiederum die Frage, wann welche Ebene der Verhältnismäßigkeit denn überhaupt zum Einsatz kommt, wenn man das überhaupt machen könnte. Und somit, glaube ich, gibt es eine ganze Reihe von Problemen, dass der Menschenrechtler eine ganz andere Erwartungshaltung an das Verhältnismäßigkeitsprinzip hat, als zum Beispiel der Militärjurist. Und hier ist eben dann nicht mehr eine quantitative Analyse die Frage, vielmehr geht es jetzt um die Inbezugnahme von einer Vielzahl relativer Kriterien, deren entsprechendes Gewicht im Einzelfall sehr voneinander abweichen kann. Stellen Sie sich vor, Angriff auf ein hochrangiges Mitglied einer terroristischen Vereinigung, da kann man auch anders argumentieren als ein Mitglied einer terroristischen Vereinigung, die auf einem mittleren Niveau steht. Wie viele Personen, glauben Sie, sind denn als Kollateralschaden, in Anführungszeichen, excessive oder auch nicht. Ja. Und da müssten eine ganze Reihe von Fragen bei der Entwicklung autonomer Waffensysteme berücksichtigt werden. Erstens, alle Situationen müssen in irgendeiner abstrakten Form schon vorher vorhersagbar sein. Es müssten Richtlinien vorhanden sein, wie viele zivile Opfer unter welchen Umständen denn akzeptabel wären. Und diese Auflistung gibt es aus guten Gründen derzeit nicht. Auch sich ändernde Situationen, stellen Sie sich vor, 10 Kinder rennen auf einen Kombattanten zu oder in dessen Nähe, der gerade angegriffen werden soll, müssten vorhergesehen und entsprechend programmiert werden. Und Software ist dazu nicht in der Lage. Und daher ist mein Schluss, dass aus rein rechtlichen Gesichtspunkten in nur ganz engen Grenzen autonome Waffensysteme zum Einsatz kommen können. Beispiel, Fahrradtour, Wüste, keinerlei zivile Ziele in der Nähe, und dann autonomes Waffensystem könnte dann die Radarstellung, stellen Sie sich vor, das ist eine Radarstellung, dann angreifen. Nur dafür brauche ich kein autonomes Waffensystem. Da reicht vollkommen aus, ein automatisiertes Waffensystem wie eine Cruise Missile hinzuschicken. Das ist ein stationäres System. Da brauche ich ein autonomes Waffensystem nicht mehr, das ja reagieren soll auf die Situation. strafrechtliche Verantwortung möchte ich nur ganz, ganz kurz ansprechen. Wie und bei wem oder auch bei was man die strafrechtliche Verantwortung für das Handeln von autonomen Waffensystemen festmachen kann, ist gerade in Deutschland, wird es ein paar Lacher hervorrufen. Bei mir auch am Anfang. Gerade weil Vorsatz bei Maschinen so schwierig festzustellen ist und die generellen Gedanken von Spezial- und Generalpräfektion hier nur ganz bedingt eingreifen. Es gibt keine Möglichkeit, das autonome Waffensystem selbst zu bestrafen. Und es gibt ja auch kein Gewissen, es gibt keine Moral Agency. Es wird allerdings ganz, ganz hart vertreten von einigen Kollegen, das kann man sich jetzt darüber lustig machen oder auch nicht, dass eine strafrechtliche Verantwortung für das Handeln von autonomen Waffensystemen selbst zum Zuge kommen soll. Ich halte es für die erste Lösung, die ich gleich feststellen würde, für nicht gangbar halte, wird allerdings recht ernsthaft diskutiert. Nämlich das Programm oder der Roboter selbst müsste bestraft werden. Ich stelle mir das dann irgendwie so vor, man zieht den Stecker. Und das Steckerziehen hat nur den Nachteil, dass er ja viele Brüder und viele Schwestern hat, die auf der gleichen Software basieren. Und die müssten dann auch abgestaltet werden. Jetzt muss man sich einfach mal vorstellen, wie viel das kostet. Und dann stelle ich mir ganz schnell vor, dass das nicht passieren wird und auch einfach nicht möglich ist. Also lassen wir das mal ganz schnell beiseite. Wie so eine Bestrafung aussehen sollte, kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Der nächste Schritt wäre dann der Wissenschaftler oder der Programmierer, der das einprogrammiert hat. Nur müsste man dem auch Vorsatz nachweisen, dass er eben das falsch einprogrammiert hat, beziehungsweise die Programmierung so stattgefunden hat, dass zivile Ziele angegriffen werden könnten. Wie gesagt, ich mache es relativ kurz. Der örtlich militärisch Verantwortliche, der die groben Parameter für den Einsatz festlegt, auch nicht unproblematisch. Und schließlich hochrangige Entscheidungsträger, denen nachgewiesen werden müsste, dass sie Kenntnis davon gehabt haben, dass die Voraussetzungen nach Artikel 36, erstes Zusatzprotokoll für die Zulassung von Waffensystemen nicht vorgelegen haben. Da sehen Sie überall Problematiken, auf die ich jetzt nicht näher eingehen will, auch in Anbetracht der Zeit. Und insofern bin ich da recht vorsichtig, was die Möglichkeit der Bestrafung angeht. Einige sagen, das brauchen wir überhaupt nicht. Ich bin der Meinung, dass gerade im humanitären Völkerrecht die zumindest existente Möglichkeit im Hintergrund, strafrechtlich belangt zu werden, einen präventiven Charakter hat und dass der nicht von der Hand zu weisen ist. State Responsibility steht jetzt hier nicht drauf, mache ich auch ganz kurz, weil ich keine besonderen Probleme sehe im Rahmen der Staatenverantwortlichkeit. Eine Doktorandin, die ich betreue, die möchte einen Teil ihrer Doktorarbeit darüber schreiben. Wir sind momentan noch dabei, uns zu unterhalten, ob das sinnvoll ist. Ich sehe da hinsichtlich der Staatenverantwortlichkeit relativ wenig Probleme, weil ein autonomes Waffensystem zumeist jedenfalls klar zurechenbar ist. Die einzige Problematik, die sich stellen könnte oder die sich auch stellen kann, das könnte auch für die strafrechtliche Verantwortlichkeit nicht unwichtig sein, ist, was auch vor kurzem schon passiert ist, die Einschleusung eines Virus in die Software von einem autonomen Waffensystem. Ich weiß nicht, ob Sie es in den Nachrichten gehört haben, vor knapp 1,5-2 Monaten gab es schon die ersten Meldungen, dass die bestehenden ferngesteuerten Waffensysteme von einem Virus befallen waren. Man denke auch an Stuxnet oder andere Viren, die heute schon eingesetzt werden. Hier gibt es vielleicht auch Probleme, die bisher noch nicht vorhergesehen sind. Gehe dann weiter zu ethischen Überlegungen, zur Dehumanisierung des humanitären Völkerrechts. Das humanitäre Völkerrecht war ja gerade dazu da, bewaffnete Konflikte humaner zu gestalten, zu humanisieren. Wie schon vorher angedeutet, war dieser Chivalrismus zwar schon immer Wunschgedanke, hilft aber, sich des entsprechenden Rahmens gewahr zu sein. Eine Reihe von militärischen Maßnahmen seit 1990 haben gezeigt, dass es Versuche gab, Menschen stärker aus dem direkten Kampf herauszuhalten. Denken Sie sich zum Beispiel an die erste Phase des Irakkriegs 2002 oder noch besseres Beispiel der Kosovo-Krieg. Da wurde eine Luftkampagne geführt, aus Angst Bodentruppen einzusetzen. Man sieht gerade an dem Beispiel, glaube ich, dass die politischen Entscheidungsträger Zweifel daran hatten, ihre eigenen Bodentruppen einzusetzen, was naturgemäß einen höheren Blutzoll mit sich gebracht hätte. Und im Übrigen, glaube ich, lässt sich auch die Entwicklung zur Verwendung privater Militärfirmen hin entsprechend deuten. Erstes Problem ist dann die Entfernung von Menschen zum Tötungsvorgang. Die große nochmal sei betont, nicht nur physische, sondern auch psychische Entfernung vom Ort des Geschehens ist nicht unbedeutend. Klassische Beispiele sind im Zweiten Weltkrieg die Flächenbombardierungen gewesen. Auch der Vietnamkrieg kann hier dazu gezählt werden. Hierdurch wurde eine physische Distanz geschaffen und zudem traten gerade nach dem Zweiten Weltkrieg verstärkt technische Aspekte militärischen Handels in den Vordergrund. Das war unter anderem darauf basiert, dass das Militär festgestellt hat, nicht nur das US-Militär, sondern auch andere, dass viele Soldaten nicht auf andere Menschen geschossen haben, sondern darüber. Dass also dieses Zögern des Menschen, den anderen Menschen zu töten, raustrainiert werden sollte. Also einer meiner Mitarbeiter ist ehemaliger Navy SEAL. Der sagt mir ganz konkret, das wird trainiert mittlerweile, dass sozusagen dieses Zögern, auf einen anderen Menschen zu schießen, heraustrainiert werden soll über einen ganzen Zeitraum hinweg. Das ist nicht nur bei Militär, sondern auch bei der Polizei, jedenfalls in den USA. Aber das meine ich ganz ernst, ja, diese technischen Aspekte militärischen Handels treten immer stärker in den Vordergrund. Ein Soldat sieht ganz selten, wenn er nicht gerade in der Infanterie ist, was konkret sein Handeln für Auswirkungen hat. Ja. Diese Auswirkungen sind meistens weit entfernt. In einem Flugzeug wird eine Bombe abgeworfen. Ob die tatsächlich und wen die trifft oder was die trifft, wird ganz selten von der eigentlich handelnden Person gesehen. Und durch größere Distanz ist die Verletzung, aber auch die Tötung von Personen dadurch vereinfacht worden. Dadurch sind aber auch nicht alle Probleme beseitigt worden, das mag natürlich auch mal gewahr sein, denn selbst die Piloten von ferngelenkten Waffen in Nevada oder auch in Virginia leiden unter posttraumatischen Belastungsstörungen, so sehr das auch merkwürdig klingen mag. Die wohnen sozusagen eine halbe Stunde weit weg und diese nicht mehr bestehende Möglichkeit, etwas hinter sich zu lassen durch Entfernung von dem Kampfgebiet, hat zu ganz konkreten Problemen geführt, auf die ich jetzt hier nicht näher eingehen will. Autonome Waffensysteme führen zu einem weiteren Wandel. Die psychologische Distanz wird nochmal vergrößert, also nicht nur die physische Distanz, die gibt es nicht mehr zwischen einem Menschen und einem anderen Menschen, aber die psychische Distanz wird nochmal vergrößert. Ich kann ja sozusagen dazwischen schieben, jetzt der Roboter handelt ja alleine und von sich aus. So. Die erste Frage, die sich dann dabei stellt, oder eine der Argumente, die von einigen Leuten vorgebracht werden, ist, es gibt die Möglichkeit, ethische autonome Waffensysteme zu erschaffen. Hauptargument, autonome Waffensysteme agieren ethischer als Menschen. Ja? Ein autonomer Roboter bedarf nicht des Selbstschutzes, dem ist es egal, was mit ihm geschieht. Dadurch sind Entscheidungen klarer und basieren auf Fakten. Walzer hat schon 1977 in einem anderen Zusammenhang davon gesprochen, dass Angst und Hysterie im Kampf immer latent sind, meist auch real und uns zu verzweifelten Taten treiben. Und in dem Maße wird dann argumentiert, dass durch die Verwendung von autonomen Waffensystemen das sogenannte Scenario Fulfillment nicht mehr vorkommt. Das Scenario Fulfillment trug unter anderem zum Abschuss des iranischen Verkehrsflugzeugs 1988 bei. Der Drang, den Austrag auszuführen, führt dann dazu, dass entgegenstehende Informationen nicht mehr berücksichtigt werden, auch wenn die neuen Informationen zu gegenteiligen Schlüssen führen würden und autonome Waffensysteme seien davon nicht berührt, weil sie selbst ja keine Angst haben und auch nicht diesem Scenario Fulfillment unterliegen. Und daraus folgt dann, dass autonome Waffensysteme ethischer sind, als wenn sie es sind, dass man sie zum Einsatz bringen muss. Da gibt es dann mehrere Lösungsansätze. Argument 1, der sogenannte Ethical Governance. Da fällt mir keine deutsche gute Übersetzung ein, deswegen lasse ich das einfach mal so. Der Ansatz wird hauptsächlich von einem Ingenieur vorgeschlagen, der, wen wundert es, von DARPA recht hohe Forschungsgelder bekommt und deswegen auch immer stark dafür plädiert, dass autonome Waffensysteme eingesetzt werden sollen. Ronald Arkin schlägt entsprechend vor, dass ein sogenannter Ethical Governor kreiert wird, eine Software, die in der Lage sein soll, zu bewerten, ob eine bestimmte Handlung von autonomen Waffensystemen ethisch ist oder nicht. Im letzten Fall, wenn sie eben nicht ethisch ist, wird entweder die Aktion abgebrochen oder ein Mensch zur Entscheidungsfindung hinzugezogen. Der Ethical Governor basiert seine Entscheidung dann nicht mehr direkt auf Gefühlen in irgendeiner Form, weil diese ja selbst ethische Entscheidungen für Menschen beeinträchtigen. Vielmehr soll in der Software ein sogenannter Schuldschalter, ein Guilt-Switch einprogrammiert werden, der über einen längeren Zeitraum hinweg, nicht in bestimmten Situationen, sondern über einen längeren Zeitraum hinweg, so umprogrammiert wird, dass über einen Zeitraum hinweg wiederum dieses autonome Waffensystem stärker und stärker ethisch handeln soll. Es soll also lernen. Die Rolle von Gefühlen und damit auch Zurechenbarkeit von Vorsatz bei bestimmten Handeln ist nicht unproblematisch. Wird vermindert, der Ethical Governor beurteilt, welche der Optionen gewählt werden soll, und der Schuldschalter soll eben untersagen, dass ethisch problematische Handlungen begangen werden. Und ich glaube, gegen diese Ansicht gibt es eine ganze Reihe von Argumenten. Arkin selber erkennt es an, wenn er meint, dass humanitäre Völkerrecht ein gewisses Maß an Mitgefühl verlangt. Und dieses Mitgefühl sei schwierig einzuprogrammieren. Ja, das ist wohl richtig. Aber er behauptet eben, ich würde Mitgefühl teilweise mit Verhältnismäßigkeit gleichsetzen, aber, sagt Arkin, das humanitäre Völkerrecht insgesamt schafft ein Netz, welches stark genug sein soll, um dieses Mitgefühl irgendwie aufzufangen. Nur, wenn das stimmen soll, dann frage ich mich, warum das gesamte humanitäre Völkerrecht von Verhältnismäßigkeitselementen durchzogen ist. Wenn wir das nicht brauchen, dann müssten wir das eigentlich auch gar nicht ins erste Zusatzprotokoll hineinschreiben. Und warum man diese Regeln braucht, wenn das Netz schon dicht genug ist, lässt Arkin unbeantwortet. Ich treffe ihn irgendwie in 3-4 Monaten auf einer Konferenz, ich werde ihn mal fragen. Wenn der Ethical Governor dazu gedacht ist, schlechtes Verhalten zu stoppen und das Veto der Software das verhindern soll, kann man sich ja auch fragen, ob die Annahme richtig ist, dass Gefühle keine Rolle spielen und welche der möglichen Optionen gewählt werden soll und welche überhaupt in Betracht kommen, ist gerade teilweise eine Frage von Gefühlen. Es gibt eine ganze Reihe von Versuchen, in denen Menschen mit Hirnschädigungen, die sich ganz normal verhalten können, aber keine Empathie empfinden, gewisse Dinge nicht mehr entscheiden können. Und gerade das schaltet auch die Gefühle aus. Also der Prefrontal Cortex heißt das auf Englisch. Ich habe es nicht mehr nachgeschaut, wie es auf Deutsch heißt. Wenn da Schädigungen vorkommen, können die Menschen nicht mehr einschätzen, ob ihre Handlung empathisch ist oder nicht, und handeln dementsprechend auch. Und die Frage, ob man sowas einprogrammieren kann, hat Arkin eigentlich schon für mich getan. Und auf der Grundlage glaube ich auch, dass dieses Argument sozusagen nicht durchgreift. Argument 2 ist, auch von ihm vorgetragen, der Bericht des Generalstabsarztes aus dem Jahr 2006 vom Verteidigungsministerium der USA. Im Jahr 2006 gab es eine Umfrage, in der nach ethischen Grundsätzen gefragt wurde, und zwar Soldaten des Heeres, des US-Heeres und der Marines, zwei unterschiedliche Waffengattungen. 10% gaben dabei zu, dass sie absichtlich entweder Menschen verletzt haben oder Eigentum zerstört haben, obwohl das nicht notwendig war. 10% des Heeres und der Marines. Nur 47% der Soldaten und 38% der Marines meinten, dass Zivilisten mit Würde und Respekt behandelt werden sollten. Über ein Drittel gaben an, dass Folter erlaubt sein sollte, wenn man dadurch das Leben eines anderen Soldaten schützen könnte oder wichtige Informationen erhalten könnte. 45% der Soldaten und 60% der Marines würden einen anderen Soldaten oder Marine anzeigen, nur 45% oder 60%, wenn er einen Zivilisten verletzt oder getötet hätte. Und weniger als die Hälfte der Soldaten und Marines würden Kameraden für unethisches Verhalten anzeigen. Und das Ganze bedeutet für Arkin, wenn ich es schaffen kann, ein autonomes Waffensystem herzustellen, was ethischer agiert als die derzeitigen Soldaten, dann muss es zum Einsatz kommen. Also man muss keine großen philosophischen Kenntnisse haben, um das utilitaristische Argument hier zu erkennen. Man muss aber auch kein Anhänger der deontologischen Ethik sein, um zumindest einige Fragen zu stellen, die sich aus diesem Ansatz ergeben. Es gibt, glaube ich, einen Unterschied dazwischen, zwischen dem Geständnis eines Einzelnen, dass er eine Straftat begangen hat, ex post, und dem a priori Einprogrammieren von Fehlverhalten bis zu 10%. Ja. Meine Antwort oder zwei Antworten darauf von mir. Erstens, die Zahlen sind erschreckend, aber das kann man eventuell auch durch eine bessere Ausbildung der Soldaten auch kann man diese Zahlen verbessern. Und zweitens, es gibt immer noch eine Verpflichtung der Staaten, der strafrechtlichen Verfolgung nach der 4. Genfer Konvention, die doch präventiv wirken kann. Und insofern ist dieses, wir haben schlechte Soldaten, das ethische autonome Waffensystem ist besser, deswegen muss ich es einsetzen, für mich noch nicht durchgreifend. Aber ein allgemeineres Problem, ist Folgendes. Mit einer Einführung von einem autonomen Waffensystem löst man das Problem ja gerade nicht, sondern verschiebt es nur nach vorne, nämlich in die Programmierung der Software hinein. Und um überhaupt rauszufinden, ob ein autonomes Waffensystem sich jemals in einer ethisch schwierigen Situation befindet, müsste das autonome Waffensystem ja geradezu in der Lage sein, diese ethisch schwierige Situation zu erkennen. Und das bedürfte dann eines Vergleichs zwischen den ethischen Auswirkungen verschiedener Handlungsoptionen und der Entscheidung, welche dieser Optionen überhaupt in Frage kommt und welche ethisch unbedenklich ist. Ich habe es vorhin schon mal ausgeführt, all das müsste in der Software entschieden werden. Und das sind auch wiederum Fragen, die stärker qualitativer Natur sind und weniger quantitativer Natur. Und jedenfalls bislang noch so einzuschätzen sind, dass sie nicht, von einer Software gelöst werden können. Ganz kurz zum letzten Punkt, zum Feedback Loop. Humanitäres Völkerrecht ist, wie ich dargestellt habe, recht wenig determiniert. Man schaut sich nochmal das Verhältnismäßigkeitsprinzip an. Und diese fehlende Vorhersagbarkeit ist aber in jedem Rechtssystem gegeben und in jedem Rechtssystem problematisch, da verlässliche Vorhersagen dann nur schwer zu machen sind. Dafür gibt es uns Juristen meiner Meinung her gerade, dass wir diese Problematik versuchen auseinander zu dividieren. Und das ist im humanitären Völkerrecht gerade der Fall. Hier geht es ums Leben von Menschen und schnelle Entscheidungen. Aber ich glaube, dass es zu befürchten ist, dass gerade diese obige Entwicklung der stärkeren Quantifizierung, des stärkeren Verlassens auf Software zu einer Änderung des humanitären Völkerrechts führen könnte, sozusagen durch die Hintertür. Wir machen keine Vertragsanpassung, sondern wir ändern sozusagen den Ansatz, wie wir Verhältnismäßigkeit überhaupt hinterfragen und wie wir die Analyse durchführen. Gerade von Praktikern in der Entwicklung von autonomen Waffensystemen wird immer wieder darauf hingewiesen, dass autonome Waffensysteme manche Bedingungen eben nicht erfüllen könnten und damit eine Aufweichung von Regeln einhergehen müsse. Und das ist für mich sozusagen der falsche Ansatz. Ich kann nicht anfangen, die Rechtsregeln zu ändern, nur weil die Software nicht in der Lage ist und wir die Regeln nicht schaffen können, fein genug, um das Ganze mit dem humanitären Völkerrecht für vereinbar zu erklären. Letzter Punkt sind politische Überlegungen, Krieg als Ultima Ratio, politische Kosten zum Einsatz von Waffen. Ich glaube, dass dieser letzte Punkt gesellschaftlich gesehen recht problematisch ist. Ich weiß, dass ich hier in der Jurafakultät bin. Sie verzeihen mir, dass ich das mache, aber in den USA muss ich sowas immer machen. Und hier finde ich es teilweise immer so ein bisschen Augenbrauen. Aber ich glaube, dass es eine Gefahr gibt, dass die Verwendung von autonomen Waffensystemen dazu führen könnte, dass Gesellschaften Kriege als opferfrei sozusagen wahrnehmen könnten. Ja. Das wiederum kann dazu führen, dass die politischen Kosten für die Entscheidungsträger, um überhaupt in einen bewaffneten Konflikt einzutreten, relativ niedrig sind. Sie können das Gleiche schon sehen an der Verwendung von privaten Militärfirmen. Ich habe es vorher schon mal erwähnt. Wahrscheinlich können Sie sich da nicht dran erinnern, aber im Jahr 2004, 2005 gab es mal ganz kurz eine ganze Reihe von Bildern von Särgen, die mit der amerikanischen Flagge drapiert waren, von Soldaten, die zurückgekommen sind, die getötet waren. Und da gab es einen riesengroßen Aufschrei in den USA, dass diese Bilder gezeigt worden sind. Meiner Meinung nach war das die richtige Entscheidung, dass man sozusagen die Kosten des Krieges auch sehen muss als Gesellschaft, um diese zu internalisieren. Und private Militärfirmen machen das gerade möglich, sozusagen auch diese Kosten zu minimieren. Autonome Waffensysteme machen es noch mal einfacher. Der Söldner sozusagen, der hat recht wenig Impact auf die Gesellschaft. Wenn jemand für das Vaterland in Anführungszeichen stirbt, für das Land stirbt, sein Blut für das Land gibt, dann fühlt sozusagen die Gesellschaft noch stärker mit. Bei autonomen Waffensystemen und bei privaten Militärfirmen und sicher bei autonomen Waffensystemen ist es eben nicht mehr der Fall. Und wenn man Soldaten in den Kampf schickt oder wenn man automatisch Waffensysteme in den Kampf schickt und nicht Freunde und Familienmitglieder, dann wirkt sich das eben psychologisch auf die Bevölkerung weniger stark aus. Der Blutzoll ist nicht zu entrichten und damit ist zumindest die Gefahr gegeben, dass Konflikte eventuell weniger oft ohne Gewalt gelöst werden. Ich komme zum Schluss. Und die ist nicht so rosig, die Schlussbetrachtung. Für mich ist es relativ klar, dass mehr autonome Waffensysteme in der Zukunft eingesetzt werden. Ich glaube, es gibt erhebliche juristische, ethische und auch politische Herausforderungen. Warum ich das glaube, ist spätestens in der letzten Woche nochmal verstärkt mir vor Augen geführt worden. Einer der von mir angesprochene Chefjurist ist mittlerweile Praktiker. Und der vertritt mehr oder minder alle großen Militärfirmen im Hinblick auf autonome Waffensysteme. Und man kann sich immer fragen, sozusagen, wie Argumentationen ja geführt werden. Ich habe dann hinterher nur noch zu ihm gemeint, follow the money. Da er natürlich davon bezahlt wird, hat er eine ganz andere Sichtweise. Aber er sagte ganz konkret, Rüstungsfirmen sind nicht mehr weit weg, autonome Waffensysteme herzustellen. Und die werden sie auch einsetzen. Seine Argumentation, wenn er hier stehen würde, fällt komplett anders aus als meine. Das können Sie sich wahrscheinlich vorstellen. Und die technischen Möglichkeiten, die solche autonome Waffensysteme eben bieten, sind zu groß, um diese Entwicklung zu ignorieren. Moderne Armeen werden diese Möglichkeiten auch versuchen zu nutzen. Aber diese Einführung, gerade im Kontext von bewaffneten Konflikten, wo die Verletzung oder Tötung von Menschen damit Eingriff in fundamentalste Rechtsgüter stattfinden, sollte, glaube ich, von entsprechenden Regeln begleitet werden. Und ob man das Maschinen überlassen sollte, ist eine Frage, über die sich zumindest nachdenken lohnt. Ich möchte Herrn Rumsfeld noch mal ganz kurz zu Wort kommen lassen. Ich fühle mich ganz wohl als Beaver. Reduce the number of lawyers. They're like beavers. They get in the middle of the stream and dam it up. Ich glaube, dass Juristen da ein bisschen mitreden sollten und das Ganze nicht nur den Ingenieuren überlassen sollten. Vielen Dank.